Ich, Andrea Marti, bin heute in der Krisenstadt Zug. Zug ist eine traditionsbewusste und dennoch moderne Kleinstadt im Herzen der Schweiz. Sie gilt als Steueroase. Es sind nämlich namhafte multinationale Konzerne vertreten, die einen wirtschaftlichen Impuls der Stadt vermitteln. Gemäss einem Artikel in der NZZ im September 2012 sei jeder dritte Bewohner der Stadt Zug ein Ausländer, ein sogenannter Expat. Man spürt ein geschäftiges Treiben in der Krisenstadt. Man kommt ein bisschen den Geschmack vermittelt über von einer Grossstadt. Aber die Altstadt, die ist im Ursprung erhalten geblieben. Mit bunten Fassaden, vielen Erkern und kleinen Gässchen. Und wenn man dann ein Glockengeläut in der Altstadt hört und dem Klang folgen tut, dann muss man zuerst einen kleinen Weg, Treppen, entlang darauf gehen. Dann kommt man vor das ehemalige Kapuzinerkloster, wo heute die Gemeinschaft der Seligpreisung wohnt. Wenn man dann in die Kirche geht, dann hat man das Gefühl, im Himmelreich angekommen zu sein. So wie es die kleine Theresia von Lisieux in ihrer Spiritualität der kleine Weg aufgezeigt hat. Nicht mit eigener Kraft müssen wir den Himmel ergattern, sondern er wird uns geschenkt. Wir müssen einfach ihm vertrauen und auf ihn zugehen. Dann in der Klosterkirche kommen wir zur Ruhe. Durch Begegnung mit Jesus Christus wird man im Innersten berührt. Und so wirkt auch der Geist der Seligpreisung, dass im Herzen der Kirche die Liebe ist. Und das prägt mit der Hoffnung auf die kommende Welt. So vergisst man plötzlich das hektische Treiben, Geld und Erfolg. Ganz im Sinne der Seligpreisung, gemäss Matthäus-Evangelium. Selig, die arm sind im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich. Hinter den Klostermauern von dem ehemaligen Kapuzinerkloster ist die Seligpreisung seit dem Jahr 2000. Der Pater Jean Uriel, der zuständig ist für die Brüder, die Schwester Hildegard, die zuständig ist für die Schwestern, und Lucia Bodewig wird uns das Kloster näher bringen. Wir haben jetzt den Pater Jean Uriel. Wie würden Sie den Geist der Seligpreisung beschreiben?
Ja, so wie es im Matthäus-Evangelium beschrieben ist, oder? Selig die Armen sind vor Gott. Ja, das tut ja alles ein bisschen zusammenfassen. Also, es geht letztlich darum, dass man es eben nicht aus eigener Kraft vermögt, sondern dass man immer Jesus müssen wirken lassen. Ja, das ist immer auch eine grosse Herausforderung. Oft ist es schon vor, dass man sich selber ein bisschen, wie soll ich sagen, sich vielleicht auch ein bisschen zu ernst nimmt oder mit eigener Kraft die Sachen probiert zu machen. Und letztlich geht es darum, dass man immer wieder Jesus lassen wirken. Jetzt sind wir kurz vor der Adventszeit. Und das ist auch gerade immer ein Moment, wo wir das wieder ganz neu lernen können. Jetzt haben wir mit Hans der Täufer wirklich auf Jesus hinweisen. Jesus Christus als unser Retter und Erlöser.
Was ist besonders bei euch bei der Seligpreisung?
In erster Linie haben wir sehr viel Gemeinsames. Ich sehe mehr und mehr auf das viele Gemeinsame, das wir auch haben. Wir haben vieles auch dürfen übernehmen von anderen Gemeinschaften und Klöstern. Was uns sicher auszeichnet, ist das eben, dass wir doch sehr eng probieren, mit den verschiedenen Lebensständen zusammenzuwirken. Also Brüder, Schwestern und Laien. Das ist sicher etwas, was zu gewissen, also ja, in gewissen Zeiten ein bisschen verloren gegangen ist. Dass wir durch das auch die Wertschätzung von den verschiedenen Lebensständen, ja, dass die wächst. Und dass wir merken, dass wir vor allem in der Zusammenarbeit vieles bewirken können.
Die ersten Mitglieder der Gemeinschaft sind durch die Erfahrung der charismatischen Erneuerung geprägt worden. Im Jahr 1991 hat die Gemeinschaft im Zug der internationalen Ausbreitung entschieden, den Namen der Gemeinschaft der Seligpreisungen anzunehmen. Der Name war vorher der Löwe von Juda und das geopferte Lamm. Heute ist die Seligpreisung in 26 Ländern in all 5 Kontinenten vertreten, in rund 70 Niederlassungen. Jetzt haben wir die Schwester Hildegard, die verantwortlich ist für die Schwester in der Gemeinschaft.
Wie unterscheidet sich die Seligpreisung zu anderen traditionellen Klöstern?
Wir sind einfach eine neue Form auch, das geweihte Leben zu leben Und das Besondere ist, dass wir eben mit allen Lebensständen gemeinsam leben. Das heißt, wir leben hier jetzt auch mit einem Brüderzweig, wo auch Priester sind, dabei sind. Und dieser Brüderzweig hat einen lokal verantwortlichen Bruder. Und dann gibt es einen Schwesternzweig. Und da gibt es das sind eben geweihte Schwestern und auch diejenigen, die es werden wollen, die Postulantinnen, es gehören auch dazu. Und für diesen Zweig gibt es eine Lokalverantwortliche. Und dann gibt es noch einen Laienzweig, wo es auch einen Verantwortlichen gibt. Aber was jetzt der Unterschied ist zu einem traditionellen Orden, ist einfach, dass ich jetzt nicht die Mutteroberin bin von allen Brüdern und Schwestern, sondern nur von den Schwestern und da auch die Autorität habe. Und das ist auch das Gemeinsame. Jede Person braucht eine Autorität, die auch wachsen lässt. Das ist ja auch das Ziel einer Mutteroberin, dass das gesund wachsen kann, dass wirklich das Leben in Fülle kommen kann und auch die Freude.
Ja. Schwester Hildegard, die karmelitische Spiritualität ist bei der Seligpreisung zentral.
Ja.
Was kann man darunter verstehen?
Das ist was ganz Schönes und das freut mich auch, dass es in unseren Statuten auch verankert ist, dass wir eben aus der karmelitischen Spiritualität leben. Und das heißt eigentlich, dass wir wirklich das innere Gebet, die Freundschaft mit Gott leben und so auch in der Liebe leben wollen. Weil das innere Gebet, das kann man auch im Katechismus nachlesen, was das auch ist, ist einfach eine Freundschaft, die man mit Gott lebt. Und die kann eigentlich nur praktiziert werden, wenn man auch die Nächstenliebe lebt und übt. Und diese versuchen wir einfach auch zu leben in unserem schwesterlichen Leben, aber dann auch eben mit den Brüdern und Schwestern, wie wir zusammen sind. Ich meine, das ist eigentlich das Ziel von jedem christlichen Leben, die Liebe zu leben. Und wir schöpfen eben aus der karmelitischen Tradition, dass wir auch die Spiritualität vertiefen von Johannes vom Kreuz, von Teresa von Avila, die ja die Meister auch der Schule des Gebetes sind, aber auch besonders die kleine Therese liegt uns am Herzen. Es ist aber nicht nur die kleine Therese, sondern wirklich auch Johannes vom Kreuz, Teresa von Avila, die kleine Therese, auch Edith Stein oder die selige Elisabeth von der Dreifaltigkeit. Und das sind auch Kirchenlehrer, zum Beispiel Johannes von Kreuz, Teresa von Avila, die kleine Therese sind alles Kirchenlehrer, das heißt, sie haben eine Lehre, die sie der Kirche geschenkt haben, um auf dem Weg der Liebe zu wachsen. Und sie sind Meister auch des Gebetes.
Welche Freuden haben Sie im Kloster?
Ja, die Freuden sind schon, dass wir eine gemeinschaftlich zusammenleben dürfen, dass wir uns gemeinsam freuen dürfen. Wir können auch gemeinsam weinen, auch wenn man traurig ist, darf man auch weinen. Und dass wir einfach so eine Familie sind. Und das ist einfach auch schön, wirklich auch so diesen Geist der Familie zu leben, wo man auch zusammen spielt, zusammen lacht, zusammen tanzt, ja, aber auch zusammen vor allen Dingen betet, weil Gott einfach auch in unserer Mitte ist. Wir dürfen hier wirklich im Kapuzinerkloster sein, wo wir jeden Tag die Messe haben, wo wir Liturgie feiern dürfen. Ich denke, gerade im Jahr des Glaubens ist für mich auch eine Freude, Frau zu sein und Schwester zu sein, auch Braut Christi dadurch. Aber auch das Frausein ist einfach schön, weil ich fühle mich nicht minderwertig in der Kirche als Frau. Ich fühle mich wirklich in der Gemeinschaft vollwertig und auch da als einen wichtigen Platz zu leben, auch eine geistige Mutterschaft zu leben. Geistige Mutterschaft, das heißt auch, ja, die Liebe Gottes weiterzugeben, die Zärtlichkeit, die Gott für jeden Menschen hat und auch ein offenes Herz für jeden zu haben. Die echte Freude kommt eigentlich nur daher, wenn wir zur Quelle gehen, und das ist Jesus. Und was wir hier machen, ist jetzt nichts nichts Außergewöhnliches, sondern eigentlich wir leben ganz normal die Eucharistie, die Heilige Messe und schöpfen aus der Quelle. Die Heilige Messe ist wirklich Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens. Und da dürfen wir erfahren, dass wir, auch wenn wir Leiden haben, das Leiden gehört zum Leben, die Schicksalsschläge gehören zum Leben, auch der Tod gehört zum Leben, aber dass wir uns trösten lassen von unserem Gott, der immer Zeit hat für uns, und dass wir auch da Kraft finden. Und das ist dann wirklich eine Erfahrung, die man machen muss, dass Gott unsere Freude ist. Und die machen nicht nur wir, sondern auch die Menschen, die hier zu uns kommen. Aber das kann man eigentlich in jeder Kirche auch erleben, in jeder heiligen Messe, weil die heilige Messe ist einfach der Höhepunkt. Was bei uns natürlich schön ist, dass wir gemeinsam auch als Gemeinschaft einen hohen Wert legen auf die Liturgie und dass wir da, jedes Detail ist wirklich durchdacht und hat einen Sinn. Es ist nicht nur, dass man es einfach nur macht, weil es Tradition hat, sondern wir wollen wirklich das von innen her beleben. Und da brauchen wir auch immer wieder einen Weg der Umkehr.
Man hat sogar die Möglichkeit, die Osternacht in der Gemeinschaft der Seligpreisung mitzufeiern. Ja, das ist ein Feierungsfest vom Glauben. Der Höhepunkt dieser Messe ist der Antwortgesang nach der zweiten der sieben Lesungen, nämlich der Rettung von Jesus nach Ägypten. Da ist die Freude der Auferstehung in jeder Phase zu spüren. Die Freude, die man in der Osternacht kann, bei der Seligpreisung erleben kann, sieht man auch in den Augen von Lucia Bodewig, wenn sie über die Seligpreisung den Ursprung und Geschichte erzählen. Übrigens, Lucia steht vor dem Eintritt ins Kloster.
Das Kloster hier in Zug ist von den Kapuzinern gegründet worden im 16. Jahrhundert. Und zwar ist es auf Wunsch der Bürger von Zug gebaut worden, auch von den Bürgern von Zug. Die haben gewünscht, dass Kapuziner nach hier kommen und haben dann eben die Leitung der Kapuziner in der Schweiz gebeten, hier Kapuziner hinzusenden. Es ist dann im 17. Jahrhundert nochmal umgebaut worden und schließlich ganz neu gebaut worden, 1930 nochmal aufgestockt worden. Die Kapuziner haben hier gewirkt bis 1997, haben also das 400-jährige Jubiläum noch gefeiert. Das Haus war für die ganze Schweiz über 200 Jahre das Noviziat der Kapuziner. Und die Kapuziner mussten dann von hier weg, einfach aus Mangel an Berufungen, obwohl die Zuger noch eine Unterschriftenaktion gemacht haben und gebeten haben, sie sollten noch hier bleiben. Also ein Teil der Bürger haben sich einfach zusammengefunden, die dieses Kloster als einen geistlichen Ort behalten wollten und haben eben die Gemeinschaft der Seligpreisung gefunden, die eben bereit waren, hier hinzukommen. Und so sind dann im Jahr 2000 drei Geschwister von uns hier hingekommen und haben hier eben das Kloster neu belebt. Der Bau vom Kloster ist ganz klassisch für ein Kapuzinerkloster aus dieser Zeit. Es hat eben diesen klassischen Vierkantbau mit einem Innenhof. Dann die Klosterkirche und was auch typisch ist für die Kapuziner, ist ein sogenannter Innerchor. Das heißt, dass im Chorraum neben dem Hochaltar zwei kleine Türen sind, wo es wie in eine Kapelle geht, wo die Kapuziner eben ihr Stundengebet verrichtet haben und was wir jetzt auch als Kapelle für uns nutzen. Das ist typisch für Kapuziner. Man sieht eben innen drin von der Einrichtung auch heute noch, dass viel mit Holz gearbeitet wurde. Das ist auch ganz klassisch für Kapuziner. Eine Besonderheit ist vielleicht dadurch, dass das Kloster an die Stadtmauer gebaut worden ist. Es war also früher am Rande der Stadt. Jetzt sind wir mitten im Zug, weil Zug einfach größer geworden ist. Haben wir bei uns im Garten eben noch den Kapuzinerturm, ein alter Stadtmauerturm, der eben nur durch das Kloster auch begangen werden kann. Das heißt, wenn man ihn besuchen möchte, muss man bei uns durchs Klostergelände einfach durch.
Der Kapuzinerturm ist der höchste Zuger Stadtturm. Er ist fertiggestellt worden im Jahr 1526. Der in der Gegenwart vertraute Name Kapuzinerturm hat sich erst später durchgesetzt. Er erinnert daran, dass im erbauten Kloster zwischen 1595 und 1997 der angehörige Kapuzinerorden gelebt hat. Vorher hat der Turm Hochzeitturm geheissen. Das markante Wahrzeichen ist die Turmuhr im obersten Geschoss. Auf der Stadtseite ist ein grosses, gotisch profiliertes, rechteckiges Zifferblatt zu erkennen. Die Malerie zeigt in der oberen Ecke zwei Zuger Wappenschilder. Im 17. Jahrhundert ist dann noch eine Sonnenuhr eingebaut worden. Die Mauern vom Turm erreichen die Dicke zwischen 2,8 Meter unten und 2,3 Meter oben. Und wie sieht der geschichtliche Hintergrund von der Seligpreisung aus, die hinter diesen Mauern wohnt?
Sie ist 1973 von zwei Ehepaaren in Frankreich gegründet worden. Und später sind aber eben auch Brüder und Schwestern dazugekommen, die den Ruf zum geweihten Leben verspürten. Und so hat sich eben eine Gemeinschaft gebildet, wo es Laien, geweihte Brüder und Schwestern gibt. 1979 haben wir dann die erste Anerkennung auf diözesaner Ebene in Frankreich bekommen. Seit 2011 sind wir ein öffentlicher Verein von Gläubigen. Das heißt, wir sind nicht mehr nur auf diözesaner Ebene anerkannt. Wir handeln also im Namen der Kirche und wir sind eben im Moment in diesem Status des Vereins mit dem Ziel, eine neue kirchliche Familie geweihten Lebens zu werden. Das ist einfach eine neue Form, die die Kirche in Rom geschaffen hat für die neuen Gemeinschaften. Es gibt schon 7 Gemeinschaften, die diesen Status innerhalb der Kirche haben. Diesen Status haben einfach Gemeinschaften, die von ihrer Berufung her, von dem Charisma, was sie leben, auch vom organisatorischen her, nicht in eine der bestehenden Formen reinpassen. Das heißt, sie sind kein klassischer Orden, sie sind kein Säkularinstitut, sie sind nicht einfach eine Laienbewegung. Und wir haben eben 3 Zweige. Das ist jetzt durch diesen öffentlichen Verein auch ganz klar. Das heißt, wir haben einen Zweig von geweihten Brüdern, wir haben einen Zweig von geweihten Schwestern und einen Zweig der Laien. Und trotzdem bilden wir eine Gemeinschaft. Und das ist auch der Wunsch der Kirche, dass wir als eine Gemeinschaft weiter ganz eng zusammenarbeiten. Aber es gibt eben in jedem Zweig eigene Leitungsinstanzen. Das heißt, die Schwestern sind Schwestern unterstellt und so weiter. Und trotzdem gibt es immer eine gemeinsame Koordinationsinstanz, damit wir als 3 Zweige zusammen funktionieren können und nach außen hin gemeinsam unser Apostolat leben können. Es ist möglich, dass wir zusammen in einem Haus leben. Das heißt, ich muss sagen, dass es eben seit 2011 haben wir eben auch neue Statuten und in diesen Statuten ist vorgesehen, dass die Laien finanziell ganz unabhängig leben. Und seither ist es auch so, dass die Laien, oder dass es das Ziel ist, dass die Laien außerhalb leben, dass sie auch einer Arbeit nachgehen und je nach ihrem Lebensstand eben, ob es auch Alleinstehende sind, ob es Familien sind, in einem ganz engen Kontakt zu der Gemeinschaft, zu einem Gemeinschaftshaus, wo die geweihten Brüder und Schwestern zusammenleben, in einem engen Kontakt einfach leben und auch das Apostolat in ihrer Art und Weise mittragen. Sie gehören zur Gemeinschaft und auch zu diesem Haus, aber leben außerhalb und sind finanziell unabhängig. Das Ziel ist einfach, dass die Laien und gerade auch die Familien ihre Berufung als Familie, die die erste Berufung ist, dass sie die ganz leben können. Und das ist der Hintergrund gewesen, wieso man es so entschieden hat, dass die Familie ihr Familiendasein leben kann. Weil sie nur so auch, das ist das größte Geschenk, was die Laien oder die Familie der Gemeinschaft geben können, dass sie ihre Berufung leben als Familie.
Wie kann man das sich vorstellen, leben diese Familien zusammen in einem Haus?
Es ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wie auch die Räumlichkeiten vor Ort jeweils sind. Es ist eher so, dass die Familien einfach für sich eine eigene Wohnung haben, wie auch eine Familie in der Welt. In Einzelfällen gibt es schon auch Häuser, die dann vielleicht etwas abgelegen von dem Gemeinschaftshaus sind, wo dann mehrere Familien zusammenleben können. Aber trotzdem ist da auch jede Familie dann selbstständig. Also es geht nicht darum, dass dann die Familien unter sich einfach nur außerhalb, wieder sage ich jetzt mal, eine starke Gemeinschaft leben, sondern jede Familie soll für sich eine Selbstständigkeit leben. Und deswegen ist auch das Ziel, dass jede Familie alleine lebt.
Es gibt Brüder und Schwestern.
Wir leben zusammen, Brüder und Schwestern. Wir haben Bereiche wie eben die Kapelle, das Refektorium, Gemeinschaftsräume, Bibliothek, die wir gemeinsam bewohnen. Und dann hat aber jeder Zweig einen eigenen abgeschlossenen Wohnbereich für sich, wo eben die Schlafzimmer der einzelnen Schwestern und Brüder sind und auch noch ein Gemeinschaftsraum, der eben nur für die Schwestern oder nur für die Brüder ist, für die Brüder sind.
Jetzt, wie groß ist die Gemeinschaft hier im Zug?
Wir sind hier 16 Brüder und Schwestern. Wir haben drei Brüder, die alle drei Priester sind. Und im Schwesternzweig sind wir 8. Das heißt, 5 geweihte Schwestern und 3 Postulantinnen. Und im Laienzweig haben wir ein Ehepaar und eine alleinstehende Person. Und dann haben wir noch 2 Kandidaten im ersten Jahr, im ersten Ausbildungsjahr. Der Kandidatur gehört man noch nicht zu einem Zweig, einfach für die Unterscheidung der Berufung, und entscheidet sich nach dem ersten Jahr für einen Zweig.
Und wie erkennt man eine Schwester der Seligpreisungen?
Unsere Grundfarben sind braun-weiß. Und eine Schwester mit ewiger Profess trägt ein weißes Habit und ein braunes Kapulier und einen weißen Schleier. Und sie haben eben, und am Gürtel haben alle eben wie die Brüder auch einen großen Rosenkranz. Eine Schwester mit zeitlichen Versprechen hat eben noch ein weißes Kapulier.
Wie wird die karmelitische Spiritualität gelebt?
In der karmelitischen Spiritualität ist das Ziel immer die Vereinigung mit Gott. Und das innere Gebet ist einfach, dass wir versuchen, über eine Betrachtung in ein Stillwerden vor Gott zu kommen, indem wir einfach, ja, die Teresia von Avila spricht viel von der Hingabe, dass eben im Gebet es letztlich nur darum geht, uns Gott ganz hinzugeben und ganz ruhig zu werden wie ein Kind vor ihm.
Das liturgische Leben wird von der byzantinischen Tradition bereichert. Ja. Was kann man darunter verstehen?
Ja, es ist so, dass wir zweimal in der Woche, immer am Mittwoch und am Samstag, eine Vesper im byzantinischen Stil feiern. Das heißt, es ist keine byzantinische Vesper, aber wir haben in unserer Vesper Teile von der byzantinischen Vesper aufgenommen. Das jetzt zu beschreiben, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich denke, man muss es eigentlich erlebt haben, um zu spüren, was es genau bedeutet, was es ist. Ja, was vielleicht einen kleinen Eindruck geben kann oder was für uns vielleicht, die wir von der westlichen Kirche geprägt sind, im ersten Moment fremd sein kann, dass es eben am Anfang wie den Kyrie-Ruf am Anfang der Messe gibt, wo man eben um Gottes Erbarmen bittet, und dabei verneigen wir uns eben immer wieder, und dass man dann eben auch in einem Akt der Anbetung eben sich hinkniet und eben dann eben dieser Ruf dazu kommt: Beten wir an, lasst uns niederfallen vor Gott, unserem Gott. Und eben auch vom Körper her, oder dass wir mit unserem Körper konkret Gott anbeten. Das ist es auch. Und eben danach, wenn wir wieder aufstehen, dann kommt eben ein Lobpreis, ein Psalm, den wir beten, wo wir eben die Größe Gottes preisen, wo wir ihn dann im Stehen lobpreisen. Und es ist auch typisch byzantinisch, dass man eben die ganze Liturgie durchsteht. Und das ist auch in unseren Gebetszeiten, wo wir, sag ich jetzt mal ganz klassisch, nach dem Stundenbuch beten, wo wir auch die ganze Zeit stehen. Es gibt schon mal einen Moment, dass wir eben bei der Lesung uns hinsetzen, aber sonst während der Psalmen, wenn im Benediktus oder Magnificat, stehen wir die ganze Zeit. Und das ist auch ein Element, das ganz klassisch byzantinisch ist. Die Anbetung vom Donnerstagabend wird dann fortgeführt bis am Freitagmittag. Während der Messe ist dann keine Anbetung, aber dann ist sie bis 3 Uhr am Nachmittag. Und dann haben wir eine kurze Gebetszeit nur, wo wir dann einen Text aus der Heiligen Schrift lesen vom Tod Jesu, wo wir einfach an die Todesstunde Jesu denken, wo wir da eben auch mit Jesus ans Kreuz gehen möchten. Und am Samstagabend, ich sprach das eben schon an, die Vesper im byzantinischen Stil, am Samstagabend, wir sagen eben Vesper der Auferstehung, das gehört eben mit in dieses Triduum rein, dass wir eben am Samstagabend schon in den Sonntag eintreten. Und da schon eben diese Vesper der Auferstehung, wo wir einfach feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dann kommt eben der Höhepunkt, der Sonntag. Und da haben wir eben die Tradition von den Kapuzinern übernommen. Da haben wir immer am Morgen um 8 Uhr, 8 Uhr die Heilige Messe, wo eben viele von außerhalb auch kommen. Wir haben viele eigene Lieder oder auch eigene Messen, die einfach Geschwister von der Gemeinschaft komponiert haben. Und auch jetzt werden immer wieder neue Lieder von Gemeinschaftsmitgliedern komponiert. Und wir haben es hier in Zug so, es kommen viele Menschen von außerhalb zu unseren Messen, dass wir einfach ein Teil der Lieder, meistens ist es das Eingangslied und das Schlusslied an Maria, was wir aus dem normalen katholischen Kirchengesangbuch nehmen, und die anderen Lieder nehmen wir alle aus unserem Liturgieheft. Das sind jetzt viele Lieder von uns. Wir haben aber auch Lieder aus der See oder irgendwelche Lieder, die wir einfach für unsere Liturgie auch verwenden, die wir einfach in einem Buch zusammengestellt haben. Es gibt noch viel mehr, aber das ist einfach, was wir zusammengestellt haben für die Liturgie, damit die Gläubigen auch mitsingen können.
Möchte ich jetzt das Interview mit der Lucia Bodewig weiterführen. Die Lucia wird mir jetzt erzählen, was sind die Aufnahmekriterien für den Laienzweig?
Als Laie ist es eben jetzt wichtig, dass sie selber sich versorgen können, dass sie selber ihren Lebensunterhalt verdienen können. Das heißt, sie müssen einen Beruf haben, sie müssen einen Beruf ausüben können. Und es muss natürlich, was wichtig ist, wenn es ein Ehepaar ist, dass beide das wollen, dass eben Mann und Frau eintreten wollen. Die Kinder sind nie Gemeinschaftsmitglieder in dem Sinne. Das heißt, sie sind völlig frei. Natürlich leben sie auch was mit uns als Gemeinschaft, aber sie sind keine Gemeinschaftsmitglieder. Wenn jemand eintreten will, grundsätzlich ein Laie oder auch jemand, der das geweihte Leben anstrebt, ist es immer so, dass ein engerer Kontakt mindestens über ein Jahr mit einem Haus sein sollte, dass man schon bevor jemand eintritt, dass man die Person kennt und dass man da auch in regelmäßigem Austausch eben mit dem Verantwortlichen vom Haus ist, dass man einfach gegenseitig sich auch kennenlernen kann, dass man auch sehen kann, was sind das für Vorstellungen, die derjenige hat und ja, was ist die Sehnsucht von demjenigen, der eintreten will, und dass man da eben auch schon prüfen kann, hat derjenige eine Berufung zur Gemeinschaft. Und letztlich geht es uns nie darum, dass wir jetzt möglichst viele Berufungen bekommen, sondern es geht uns ja darum, dem Menschen, der zu uns kommt, zu helfen, dass er seinen Lebensweg findet. Und es geht ja nicht darum, dass wir jetzt einen Bruder oder eine Schwester mehr oder weniger haben oder eine Familie mehr haben. Und ja, das ist das Ziel eigentlich dieses Kontaktes vorher. Und auch wenn man eintritt, ist natürlich immer noch sind ein paar Jahre der Zeit der Unterscheidung, ob das der Weg ist.
Gibt es in der Schweiz noch weitere Zweige?
Es gibt in der Schweiz drei Häuser, eins im Wallis, eins im Tessin und eben das hier in Zug. Wobei das Haus im Tessin, da sind im Moment nur Schwestern. Es ist ein kleines Haus und alle Schwestern, die da sind, studieren eben Theologie im Moment. Dadurch ist es da ein besonderer Fall, dass eben nur Schwestern da sind. Und in dem anderen Haus, das ist ähnlich wie unser Haus.
Wie sieht bei euch so ein Tagesablauf aus?
Vom Tagesablauf her ist es so, es ist jeden Tag ein bisschen unterschiedlich. Aber von Dienstags bis Freitags haben wir immer um 7 Uhr die Laudes. Am Samstag ist es einfach eine halbe Stunde später, aber sonst ist Samstag genauso. Nach der Laudes haben wir das Frühstück, dann gibt es eine Zeit der Lektion. Das heißt, wir betrachten meist das Tagesevangelium und dann auch eine kleine Zeit der Studienzeit, die jeder persönlich nutzt oder für geistliche Lesung oder so etwas in der Art. Dann haben wir um 9 Uhr die gemeinsame Aussetzung des Allerheiligsten in der Kirche und dann beginnt die Arbeitszeit. Aber während der Arbeitszeit macht eben jeder auch eine Stunde Anbetung. Wir wechseln uns einfach ab, dass eben die Anbetungszeit die ganze Zeit abgedeckt ist und so auch die Leute von außerhalb jederzeit zur Anbetung kommen können. Dann haben wir das Mittagessen gemeinsam immer um 12:30. Anschließend gibt es dann eine kleine Mittagspause bis 14:45. Dann ist wieder die Arbeitszeit und dann ist es so, dass die Messe eben zum Beispiel am Donnerstagabend bewusst am Abend ist, weil wir eben in jeder Woche ein kleines Triduum feiern. Das heißt, wir wollen am Donnerstagabend mit Jesus eben die Einsetzung der Eucharistie feiern, das letzte Abendmahl und eben auch mit ihm nach Gethsemane gehen. Das heißt, wir haben von Donnerstag auf Freitag durchgehend Anbetung. Und deswegen haben wir eben zum Beispiel am Donnerstag die Messe am Abend, sonst haben wir sie am Mittag um 11:30 vor dem Mittagessen. Genau.
Das heißt, die ganze Nacht ist die Kirche offen und es ist ausgesetzt.
Ja, genau. Ja.
Wunderschön.
Ja, obwohl ich da sagen muss, was für uns ein großes Geschenk ist, dass eben die ganze Nacht abgedeckt wird von Leuten von außerhalb. Im Moment haben wir, dass wir 2 Stunden von der Gemeinschaft abdecken, aber die anderen Stunden sind alle abgedeckt von Leuten von außerhalb und auch die 2 Stunden könnten von Leuten von außerhalb abgedeckt sein.
Wie sieht eure Arbeit aus?
Es ist ganz unterschiedlich, es ist eine ganz breite Spanne im Grunde. Natürlich haben wir ganz normale Hausarbeiten wie Küche, Wäsche, Putzen, ja, oder auch Gartenarbeit. Und dann kommen dann noch verschiedene Arbeiten dazu. Wir haben eben einmal das Ikonenatelier, haben wir eben die Ikonen gesehen, das heißt, wir malen, wir schreiben sie nicht selber, aber wir kleben eben Bilder auf Holz auf. Das ist eben eine Arbeit, dieses Atelier. Dann gibt es ein paar Schwestern von uns, die außerhalb in den Schulen Religionsunterricht geben. Dann haben unsere Priester auch priesterlichen Dienst in den Pfarreien rundherum. Und es kommen eben auch viele Menschen zu uns, die eben das Gespräch suchen, die zum Beichten kommen und die dann eben viel mit den Priestern, aber auch sonst auch ein Paar werden von Schwestern begleitet.
Dann gibt es Nice Sunday.
Ja.
Was ist das?
Ja, Nice Sunday ist eine heilige Messe in der Pfarrei, einmal im Monat, am Sonntagabend um 19:30, die eben von der Gruppe Geismat mitgestaltet wird. Und Geismat ist einfach eine Gruppe, die sich hier gebildet hat, ist eine Gruppe von Jugendlichen. Vor circa 9 Jahren sind eben 2 Jugendliche gekommen, haben uns angefragt und haben gesagt, sie möchten gerne eine Gebetsgruppe eröffnen, ob wir ihnen helfen könnten. Und die Gemeinschaft hat dann gesagt, ja, sie hilft ihnen und haben dann einfach begonnen, sich jeweils am Sonntagabend um 7:30 zu treffen. Und sie treffen sich eben bis heute, treffen sie sich immer jeden Sonntagabend um 7:30 hier, eben wenn kein Nice Sunday ist. Und diese Gebetszeit der Jugendlichen am Sonntagabend hat sich eben irgendwann den Namen Adorei gegeben. Und es dauert immer, diese Gebetszeit von ihnen dauert so eine Stunde. Sie machen erst gemeinsam Lobpreis, dann hören sie einen Impuls und dann haben sie noch eine Zeit der Anbetung und danach gibt es einfach noch gemütliches Beisammensein. Und über die Jahre hat es sich eben so entwickelt, dass es jetzt in mehreren Städten in der Schweiz Adorais gibt, die sich genauso am Sonntagabend treffen und einfach in diesem Stil von Lobpreis und Anbetung.
Ja. Ist es speziell für Jugendliche oder können auch ältere Generationen teilhaben?
Es ist schon speziell für die Jugendlichen gedacht. Natürlich zu der Gebetszeit jetzt bei uns in der Kirche kommen auch Einzelne, aber hinter das Beisammensein ist schon speziell nur für Jugendliche, dass die Jugendlichen auch unter sich etwas leben können, sich gegenseitig stärken können in ihrem Glaubensweg einfach.
Offensichtlich werden auch Sportangebote und Ferienlager angepriesen.
Ja, genau. Hier in Zug hat sich eben diese Gruppe Geismat gebildet. Das ist eben, sag mal, speziell hier für Zug. Es muss nicht überall, wo ein Adorei gibt, überall, wo es ein Adorei gibt, gibt es nicht auch gleichzeitig Geismat. Geismat gibt es hier.
Wieso Geismat?
War einfach früher der Name für eine Wiese hinterm Kloster. Und sie haben einfach irgendwann nach einem Namen gesucht. Und dann gab es viele Möglichkeiten. Natürlich, sie hatten viele Ideen und haben sich einfach für diesen Namen entschieden. Ja. Und sie bieten eben auch zusätzlich zu diesem Adorei einmal in der Woche am Mittwochabend Sport an, wo eben auch Jugendliche sich einfach außerhalb zu dieser, also neben der Gebetszeit am Sonntag, auch einfach noch zum Sport treffen können. Und einmal im Jahr organisieren sie eben auch eine Skifreizeit. Einfach über ein Wochenende fahren sie einfach gemeinsam irgendwo in die Berge zum Skifahren. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, dass alle Adorais aus der ganzen Schweiz organisieren zusammen einmal im Jahr ein Adorai-Festival. Es war jetzt vor ein paar Wochen hier in Zug. Das heißt, da kommen dann von den ganzen Adorais all die Jugendlichen, die sich jede Woche in ihren einzelnen kleinen Gruppen treffen sich dann für ein Wochenende alle hier zusammen und sie laden dann jemanden ein, der ihnen Impulse hält. Diesmal ist Pater Karl Wallner aus Österreich gekommen, der eben Impulse gehalten hat, und der Jugendbischof Marian Eleganti war eben auch das ganze Wochenende mit den Jugendlichen.
Gibt es aus der Geistwort Berufungen?
Ja, es gibt Berufungen zum geweihten Leben und auch zur Familie. Es haben sich einige Ehepaare schon in dieser Gruppe gefunden und eben geheiratet. Fürs geweihte Leben zum Beispiel einer von den beiden Jugendlichen, die am Anfang gekommen sind, ist eben vor einem Jahr bei den Benediktinern in diesem Design getreten.
Schön.
Und wer ist die Lucia Bodewig bei den Seligpreisungen in Zug?
Ich bin 23. Ich bin im Moment auch die Jüngste hier in Zug. Ich komme eben aus Deutschland. Bin dort in der Nähe von Düsseldorf aufgewachsen. Ich bin in einer katholisch praktizierenden Familie aufgewachsen. Ich bin die dritte von 6 Kindern. Ja, meine Eltern haben die Gemeinschaft kennengelernt, als ich noch klein war. Das heißt, wir sind oft einfach immer wieder hingefahren. Das heißt, ich habe die Gemeinschaft schon immer gekannt. Ich habe dann mit 15 Jahren einfach den Ruf zum geweihten Leben innerhalb der Gemeinschaft verspürt und habe dann danach aber auch noch einige andere Gemeinschaften besucht. Vielleicht auch, weil ich die Gemeinschaft schon immer kannte und dachte, das ist so einfach, das kann nicht sein. Und habe dann eben die Matura gemacht, habe dann eine Ausbildung zur Bankerfrau abgeschlossen und auch nach einer Zeit in meinem Beruf gearbeitet und habe mich dann dafür entschlossen, ja, einfach diese Sehnsucht in mir, die keine Ruhe geben wollte, einfach nachzugehen, um einfach meinen Weg zu finden. Ich habe jetzt nach diesem ersten Jahr eben die Kandidatur abgeschlossen. Nach dem ersten Jahr entscheiden wir uns dann für einen Zweig. Und ich habe mich eben für den Schwesternzweig entschieden und bin jetzt Postulantin. Das Postulat dauert bei uns je nachdem 1 oder 2 Jahre. Und danach kommt eben das Noviziat für 1 Jahr. Und danach käme eben die Einkleidung. Das Noviziat ist im Moment eben für uns in Frankreich. Und ich konnte vorher noch kein Französisch. Ich bin jetzt noch am Französisch lernen. Und je nachdem, wie eben mein Französisch ist, aber wie ich natürlich auch persönlich einfach, wie mein Weg ist, wie ich merke, wie es für mich stimmig ist. Und dann natürlich, wie meine Verantwortlichen das entscheiden, werde ich eben entweder nächstes Jahr im Sommer das Noviziat in Frankreich beginnen können oder ein weiteres Postulat in Frankreich machen.
Wo ist das in Frankreich?
Wo das Noviziat nächstes Jahr für die Schwestern sein wird, ist noch nicht klar.
Wie hast du die Berufung erkannt?
Es war ein konkretes Erlebnis, wo ich einfach persönlich im Gebet einfach gespürt habe, das ist mein Weg. Danach ist es vielleicht, dass es einfach immer eine Sehnsucht in mir war, immer dieser Wunsch einfach nach dem geweihten Leben und dann, wo ich irgendwann, und eben auch nach der Gemeinschaft. Es waren sicher dann auch in der Zeit danach oder auch in meiner Zeit der Unterscheidung dann, wo ich mich dann entschlossen habe, diesen Schritt zu gehen, dass dann Gott auch konkret durch andere Menschen zu mir gesprochen hat oder durch das Lesen der Heiligen Schrift oder durch Ereignisse, wo ich dann einfach eine Klarheit bekommen habe. Oder für mich war auch kurz vorher einfach, wo ich mich entschieden hatte, schon einzutreten und dann einfach gespürt habe, ich bin dann nach Hause gefahren. Und dann hatte ich einfach keine Kraft mehr. Ich hatte einfach keine Kraft und habe gedacht, ich kann das nicht. Wo ich dann einfach zu Gott gesagt habe, wenn du das willst, dann musst du mir die Kraft geben. Und das war für mich einfach, wo Gott auch zu mir gesprochen hat, weil ich dann einfach die Kraft hatte, alles zu tun, eben meiner Familie zu sagen, in der Arbeit zu kündigen und so. Und das war für mich schon ein konkretes Sprechen Gottes, dass er den Weg segnet und dass er mit mir geht.
Und wie hat sich das Leben verändert?
Es hat sich schon sehr verändert. Für mich war sicher ein großer Einschnitt. Ich habe eben vorher noch zu Hause gelebt. Also für mich persönlich, auch wenn ich natürlich noch auf einem Weg der Unterscheidung bin und auch noch offen sein will, mich von Gott anders führen zu lassen, merke ich einfach im Moment einen tiefen Frieden und einfach meine Unruhe, die mich vorher einfach über Jahre begleitet hat, ist einfach zur Ruhe gekommen, wo ich einfach das Gefühl habe, ich bin angekommen, ja, innerlich, ich bin einfach angekommen, ich habe das Gefühl, ich bin da, wo ich hingehöre, wo mein Platz ist. Als Kind habe ich davon geträumt, Schwester zu werden, aber auch Mutter zu werden, eine Familie zu haben. Da habe ich als Kind habe ich von beidem geträumt, aber seit ich eigentlich diesen Ruf verspürt habe, war ein Hunger in mir drin. Da war eine Unruhe in mir drin, ja, wo ich manchmal ganz ungeduldig geworden bin und es nicht mehr ausgehalten habe. Ja, und da merke ich schon, das ist einfach zur Ruhe gekommen. Und ich merke natürlich zu Hause habe ich dann immer für mich alleine gebetet, habe gesucht, dass ich für mich zu einer Gebetszeit komme. Und natürlich im Kloster, ich habe dann schon schnell, also man bleibt natürlich ein Mensch, wenn man ins Kloster geht und man nimmt vor allem sich selber mit und seine eigenen Schwächen. Und es ist nicht so, dass das, dass das Beten im Kloster auf einmal ganz leicht fällt. Es bleibt trotzdem, bleibt ein Kampf da. Und man hat natürlich, auch wenn man in einer Gemeinschaft lebt und die einen trägt, dass man regelmäßige Gebetszeiten hat, muss man natürlich persönlich auch immer wieder sich ein bisschen aufraffen und immer wieder sich Gott öffnen. Ja.
Schön. Gibt es besondere Anlässe bei den Seligpreisungen?
Wir haben eben von den Kapuzinern das Erbe übernommen und das ist auch unsere Aufgabe, wieso wir auch dann von den Zugern hierher gerufen wurden, das Kloster als geistlichen Ort zu erhalten. Das ist unsere erste Aufgabe. Und eine zweite Aufgabe ist eben, weil inzwischen ist dieses Haus eben für Deutschland, Österreich, Schweiz das Ausbildungshaus eben für die ersten 2 Jahre. Das heißt konkret einfach die Berufung für die 3 Länder zu empfangen und auszubilden. Und das dritte ist eben die Jugendarbeit, die sich hier so entwickelt hat. Und wir haben an Ostern immer ein Ostertreffen. Das heißt, wir laden die Jugendlichen ein, mit uns einfach vom Hohen Donnerstag bis Ostersonntag einfach diese Tage mit uns zu leben. Und das ist für uns auch einfach ein großes Geschenk, dass einfach viele Jugendliche kommen. Letztes Jahr es waren vielleicht 70 oder so kommen dann, die einfach dann das ganze Wochenende mit uns leben. Das ist sicher ein großes Ereignis im Jahr. Ein anderes ist vielleicht auch jetzt als Ereignis nach außen hin einfach noch, was wir für die Jugendlichen noch anbieten. Der Tramp for Jesus im Sommer. Im Grunde kann man sagen, es ist eine Wallfahrt. Das heißt, wir gehen zu Fuß und es ist immer ein anderes Ziel, wo wir hingehen. Jetzt im letzten Jahr war es eben Częstochowa, eben in Polen. Das Muttergottesbild eben von Tschechien dann rüber nach Polen. Und ja, einfach diese Erfahrung des Unterwegssein und auch eben die Anliegen auch mitzunehmen und im Gehen zu beten.
Auch wenn die Kapuziner nicht mehr in dem Kloster sind, man sieht, dass der Geist weiterhin wirkt. So wie zum Beispiel das wunderschöne, im Ursprung erhaltene Refektorium mit den alten Holzbänken und Holztisch. Oder auch die Bildertafeln am Eingang, wo das Leben vom heiligen Franziskus dargestellt wird. Oder zum Beispiel vor der Kirche, da gibt es nämlich ein Türli, wo drauf steht Antoniusbrot, Gabe für die Armen und Kranken. Dann ist hier ein Eingang mit der Beschriftung Clausura.
Ja, das ist auch noch von den Kapuzinern. Sie hatten eben eine klare Klausur. Bei uns ist es mit der Klausur etwas anders. Wir haben auch natürlich oben unsere Wohnbereiche der Schwestern und der Brüder, wo die Besucher nicht einfach Zutritt haben. Am Samstagmorgen hören die Priester immer Beichte, aber dann ist hier oft, sitzen einfach die ganzen, die auf die Beichte warten, haben wir vorne ein Zimmer eben, ein Beichtzimmer und daneben eben noch unseren kleinen Klosterbasar. Jetzt kommen wir in den Vorraum zum Innerchor. Ja, was vielleicht ein typisches Merkmal ist oder woran man schnell eine Kapelle unserer Gemeinschaft erkennen kann, ist eben das rechts und links vom Altar, jeweils links eben die Ikone von der Mutter Gottes und rechts eine Ikone von Jesus ist. Es ist nicht so wie beispielsweise bei Schönstatt, dass jede Kapelle gleich aussieht, aber das ist doch so ein Charakter, wo man jede Gemeinschaftskapelle dran erkennen kann. Und meistens ist eben dann auch noch an der Seite, sind auch noch ein paar Ikonen und eben da sind vor allem unsere 3 Patronen, das heißt der heilige Josef, der Pfarrer von Ars und Seraphim von Sarov. Genau, und innerhalb ist vielleicht auch noch interessant, dass eben innerhalb dieser Vesper im byzantinischen Stil, es gibt dann eben, man könnte sagen, wie in einer Art Litanei, wo wir einfach alle Bitten auch der Welt vor Gott tragen, kommt dann eben am Ende, wo wir eben mit einer Verneigung vor dieser Marienikone oder eben auch vor den anderen heiligen Ikonen einfach dadurch die Heiligen ehren. Chrysia von Lisieux ist nicht in dem Sinne eine Patronin unserer Gemeinschaft, aber sie ist für unsere Spiritualität sehr wichtig. Eben ihr kleiner Weg, der Weg der Kindschaft, nichts von sich selbst zu erwarten, sondern sein ganzes Vertrauen in Gott zu setzen und nicht zu verzweifeln aufgrund seiner Armut, sondern ja darüber froh zu sein, eben ganz eng verbunden eben mit der ersten Seligpreisung. Selig die Armen sind vor Gott, versuchen wir eben in ihrer Spiritualität zu leben.
Nachdem wir im Innenchor gsi sind wir dann doch noch ein bisschen durchs Kloster gelaufen und haben unter anderem auch eine Zelle angeschaut.
Wir haben ein paar Gästezimmer und hier können wir einfach auch sehen, wie auch die anderen Räume von uns aussehen. In einigen Zimmern ist eben noch dieses alte Bett von den Kapuzinern, was eben direkt an der Wand festgemacht ist, und auch die Holzvertäfelung ist alles noch von den Kapuzinern.
Bei der Klosterführung fällt einem auf, dass die geweihten Brüder und Schwestern unter einem Dach leben. Aber so, wie es die Schwester Hildegard uns erklärt hat, haben sowohl Brüder wie auch die Schwestern einen eigenen Bereich, wo sie sich zurückziehen können. Die Internationalisierung, das ist sicher etwas, wo die Seligpreisung und die Stadt Zug gemeinsam haben. Die Krise ist Stadt Zug mit den internationalen Unternehmungen und die Seligpreisung mit dem Ursprung von der Gemeinschaft in Frankreich und zwischenzeitlich mit den Vertretungen auf der ganzen Welt in allen 5 Kontinenten. Doch hat die Seligpreisung einen ganz anderen Auftrag, und zwar das missionarische Apostolat, Zeugnis über die Werke der Barmherzigkeit und die Verkündigung vom Wort Gottes. Das war ein Porträt über das ehemalige Kapuzinerkloster in Zug von der Seligpreisung. Und wenn Sie jetzt noch mehr über die wunderbare Gemeinschaft möchten erfahren, dann gibt es eine informative Internetseite, die lautet www.seligpreisungen.ch. Oder es gibt auch eine Zeitschrift, die Seligpreisungen herausgibt, Feuer und Licht.